Ja, auch ich wünsche allen einen guten Morgen. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Herr Jesus, du willst jetzt zu uns reden. Du willst unser Herz erreichen. Du willst unser ganzes Leben erreichen mit deinem Wort. Danke dafür. Auch wenn dieses Wort manchmal hart ist für uns und wenn dieses Wort uns manchmal vielleicht sogar ärgert. Aber es ist ein gutes Wort, was uns zum Leben helfen will, zum Leben in deiner Gegenwart. Schenk du uns dafür ein offenes Herz, das ja, dein Wort aufnimmt und in den Alltag hinüberbringt, umsetzt. Gott, du ganz herzlichen Dank dafür, dass du auch das durch deinen Heiligen Geist schenken willst. Und so bitte ich dich auch, dass du mir jetzt diese Kraft gibst, das zu sagen, was du gesagt haben willst. Amen. Liebe Gemeinde, die deutsche Fußballnationalmannschaft steht im Finale der WM. Nee? Natürlich nicht Jogi Löws Jungs, sondern das U20-Team unserer Fußballdamen. In diesem Sommer jagt ja ein sportlicher Höhepunkt den anderen. Auf die Fußball-EM der Männer folgte die Tour de France, die WM der U20-Damen und jetzt noch die Leichtathletik-EM. Und bereits im August beginnen die Qualifikationsspiele für die nächste Fußball-EM der Männer 2012. Ja, und jede Mannschaft hat eigentlich nur ein einziges Ziel. Und zwar das Ziel zu siegen. Jede Mannschaft will siegen. Eine Mannschaft, die sich kein Ziel setzt oder die dieses Ziel zu siegen nicht mit allen sportlichen Mitteln zu erreichen sucht, ist eigentlich in einem Turnier völlig fehl am Platz. Hat auch keine Chance. Eine solche Mannschaft wird niemals das Finale erreichen. Lass uns mal hier den Rahmen sportlicher Höhepunkte etwas verlassen. Denn alle sportlichen Erfolge behalten ja ihre Gültigkeit nur bis zum nächsten Turnier. Dann werden die Karten neu gemischt. Dann geht alles wieder von vorne los. Also lasst uns mal auf unser eigenes Leben schauen. Lass dich fragen, welches Ziel für dein Leben hast du im Blick? Was ist in deinem Leben das große Finale? Hast du für dein Leben ein Finale im Kopf? In der Schule leben wir auf das Ziel hin, Schulabschluss, Berufsausbildung, was auch immer. Im Beruf arbeiten wir zielorientiert, wir kriegen vom Chef oder von irgendeiner Arbeitsgruppe irgendeine Arbeitsvorgabe, die wir zu erfüllen haben. Beim Navigationsgerät im Auto geben wir unser Reiseziel ein, weil wir den Wunsch haben, ohne Umwege an unserem Ziel anzukommen. In fast allen Lebensbereichen haben wir irgendein Ziel im Auge und wenn wir einen Kuchen backen. Und überall müssen wir zugeben, unsere Ziele sind im allerbesten Fall vorletzte Ziele, nicht letzte Ziele. Sie werden ergänzt durch neue Ziele. Weiter reicht es nicht. Und was ist mit dem Ziel deines Lebens? Der Apostel Paulus ist eine absolut beeindruckende Persönlichkeit gewesen. Was er anvisiert hat, das hat er dann auch konsequent weiterverfolgt. Er war ein zielorientierter Mensch. Er war nicht nur einfach Jude. In dem Abschnitt vor unserem Predigtext, den wir gleich hören werden, beschreibt er das. Er war Pharisäer. Er gehörte zu denen, die das Wort Gottes ganz genau befolgen wollten. Er hatte eine klare Abstammungslinie vom Stamm Benjamin. Er wusste ganz genau von seinen Vorfahren, wo er herkam. Bei niemand Geringerem hat er gelernt als bei dem großen Theologen Gamaliel. Damals vielleicht die größte Koryphäe auf diesem Gebiet. Die Gesetze der Juden hat er befolgt wie kaum ein anderer. Und diese Leute, die diesem Lehrer aus Nazareth nachfolgten, die hat er mit aller Härte zielstrebig verfolgt. Denn die waren ja nicht auf Linie, was das Gesetz betraf. Und dann ein paar Jahre später, als er mittlerweile Jesus Christus auf dem Weg nach Damaskus auf äußerst dramatische und eindrückliche Weise persönlich kennengelernt hat, da schreibt Paulus über dieses klar zielorientierte Leben und eben über all diese jüdischen Gesetze und Vorschriften den folgenden Abschnitt, der heute auch unser Predigtext sein soll. Philipper 3, die Verse 7 bis 14. Da schreibt Paulus, aber was mir Gewinn war, das habe ich um Christi willen für Schaden erachtet. Ja, ich erachte es noch alles für Schaden gegenüber der überschwänglichen Erkenntnis Christi Jesu, meines Herrn. Um seinetwillen ist mir das alles ein Schaden geworden. Und ich erachte es für Dreck, damit ich Christus gewinne. Das ist übrigens die einzige Stelle, die man hier ohne Probleme mit Scheiße übersetzen kann. Und in ihm gefunden werde, dass ich nicht habe meine Gerechtigkeit, die aus dem Gesetz kommt, sondern die durch den Glauben an Christus kommt, nämlich die Gerechtigkeit, die von Gott dem Glauben zugerechnet wird. Ihm möchte ich erkennen und die Kraft seiner Auferstehung und die Gemeinschaft seiner Leiden und so seinem Tode gleichgestaltet werden, damit ich gelange zur Auferstehung von den Toten. Nicht, dass ich es schon ergriffen habe oder schon vollkommen sei. Ich jage ihm aber nach, ob ich es wohl ergreifen könnte, weil ich von Christus Jesus ergriffen bin. Meine Brüder, ich schätze mich selbst noch nicht so ein, dass ich es ergriffen habe. Eins aber sage ich, vergesse, was da hinten ist und strecke mich aus nach dem, was da vorne ist und jage nach dem vorgesteckten Ziel, dem Siegespreis der himmlischen Berufung Gottes in Christus Jesus. Ja, ich stelle meine Predigt unter das Thema Auf zum Finale, auf zum Finale. In 4 Schritten möchte ich an diesem Text entlang gehen. Erstens, lass dich von Jesus auf die richtige Zielgerade bringen. Zweitens, setz dein ganzes Vertrauen auf Jesus. Drittens, lass dich mit Jesus unzertrennbar verbinden. Und viertens, arbeite mit ganzer Leidenschaft auf sein Ziel hin. Fangen wir gleich mit dem ersten an. Lass dich von Jesus auf die richtige Zielgerade bringen. Welche Dinge einem Menschen im Leben wichtig erscheinen, ist immer abhängig von seinem Blickwinkel beziehungsweise von seinem Erkenntnisstand. Aber natürlich auch wesentlich von seinen Lebenszielen. Paulus hat durch seine Begegnung mit dem auferstandenen Jesus eine radikale Neuausrichtung seines Lebens erfahren. Er hatte ja vorher klare Ziele. Er hat gesagt, so muss es gehen, damit ich bei Gott ankomme. Und jetzt stellt Jesus dieses ganze Gebäude auf den Kopf. Was zuvor seine Lebensziele bestimmte, konnte jetzt einfach nicht mehr gelten. Durch das Wissen um Jesus Christus und sein Heilswirken wird alles, was Paulus zuvor getan und gedacht hat, im Blick auf ein vermeintlich gottgefälliges Leben nicht nur überflüssig, sondern sogar schädlich und gefährlich. Weil es ihn von Gottes ewigem Heil trennt. Dreck, Kot, Scheiße. Hören wir noch einmal auf die ersten beiden Verse, Vers 7 und 8. Was mir Gewinn war, das habe ich um Christi willen für Schaden erachtet. Ja, ich erachte es noch alles für Schaden gegenüber der überschwänglichen Erkenntnis Christi Jesu, meines Herrn. Um seinetwillen ist mir das alles ein Schaden geworden und ich erachte es für Dreck, damit ich Christus gewinne. Rechtschaffenheit, Moral, Interesse an geistlichen Dingen, das ist ja an sich nichts Schlechtes. Aber es hält im Vergleich nicht stand mit dem, was Christus für uns getan hat. Alle Bemühungen, ein anständiges Leben zu führen, finden weit weg von dem statt, was Christus für uns getan hat. Und was hat Christus denn getan? Er hat für uns den Weg zu Gott geebnet, den einzigen Weg, den es zu Gott überhaupt gibt und überhaupt möglich gemacht. Nur er kann uns auf die richtige Zielgerade bringen. Nur er kann uns dahin bringen, dass wir am Ziel ankommen. Das hat Paulus erkannt. Ich kann noch so viel machen, noch so viel Gesetze einhalten, Gebote einhalten und was ich auch alles aufwenden will, um Gott zu gefallen. Ich werde ihn nicht erreichen. Das war die neue Erkenntnis seines Lebens. Der Weg zum ewigen Leben ist nur durch Jesus Christus frei. Es gibt keine andere Möglichkeit. Kein Mensch kann jemals ohne ihn bei Gott ankommen. Religion ist ja per Definition die Suche des Menschen nach Gott. Das ist Religion eigentlich. Seit Jahrtausenden suchen Menschen einen Weg zu einem harmonischen Leben, das sich in irgendeiner Weise mit dem Wirken Gottes verbindet. Das nicht eines Tages mit Leid und Tod endet. Seit Jahrtausenden machen sich Menschen auf die Suche nach Gott. Das ist Religion. Aber das, was Gott durch Jesus gemacht hat, ist im Grunde genau das Gegenteil von Religion. Nämlich, nicht der Mensch sucht Gott, sondern Gott sucht die Menschen. Das heißt, wir können im Grunde nur glauben, wenn wir uns von Gott finden lassen. Gott sucht die Menschen, um ihnen sein ewiges Leben zu schenken und sie für immer zu befreien von Sünde, Leid und Tod. Deshalb ist der christliche Glaube tatsächlich überhaupt keine Religion, sondern genau das Gegenteil davon. Er ist Ausdruck einer ganz persönlichen Lebensbeziehung mit dem lebendigen Herrn Jesus Christus, die von ihm ausgeht und auch bei ihm ihr ewiges Ziel hat. Das heißt, bei ihm auch wieder ankommt. Paulus beschreibt das in seinem Text. Er hat über Jahre Religion betrieben, hat sich eingesetzt und ereifert, hat versucht, höhere Stufen zu erreichen. Doch nun hat ein grundlegender Wertewandel bei ihm eingesetzt, nämlich ihm ist Jesus persönlich begegnet. Ihm ist in der Begegnung mit Jesus Christus deutlich geworden, auf diese bisherige Weise versuche ich zwar das Ziel zu erreichen, aber damit werde ich es niemals schaffen. Und Jesus hat ihm den Kurs korrigiert, damit er sich nun wirklich auf das eigentliche Ziel konzentriert. Damit sind wir beim zweiten: Setz dein ganzes Vertrauen auf Jesus. Und ich will nochmal den Vers 9 vorlesen: Damit ich in Christus gefunden werde, dass ich nicht habe meine Gerechtigkeit, die aus dem Gesetz kommt, sondern die durch den Glauben an Christus kommt, nämlich die Gerechtigkeit, die von Gott dem Glauben zugerechnet wird. Paulus hat sein Leben lang versucht, den Erwartungen Gottes durch eigene Werke zu genügen, durch genaues Beachten und Einhalten all seiner Gebote und Gesetze und noch einiger Gesetze mehr, die fromme Pharisäer zum Schutz des Gesetzes noch als Zaun um und über die Gebote Gottes herumgelegt haben. Und er sagte selbst von sich, wenn einer durch das Beachten des Gesetzes gerecht werden könnte, dann wäre ich gewiss der Erste unter ihnen, weil ich das wirklich ganz genau gemacht habe. Es liegt uns Menschen einfach im Blut, dass wir nach Möglichkeit alles selber schaffen wollen. Dass wir unseres eigenen Glückes Schmied sein wollen. Dass wir uns am Ende des Tages, des Jahres und dann auch unseres Lebens auf die eigene Schulter klopfen möchten und von uns selbst sagen können, das hast du gut gemacht. Du bist ein feiner Mensch. Du hast eigentlich Lob verdient. Gott kann eigentlich mit dir ganz zufrieden sein. Ich habe alles recht getan, was in meinen Möglichkeiten stand. Mehr geht nicht. Aber genau das erkennt Paulus durch die Begegnung mit Christus als den größten Irrtum seines Lebens. Das ist wie bei Baron von Münchhausen. Der hat auch nur Lügengeschichten erzählt. Großer Schwindel. Denn kein Mensch kann sich an den eigenen Haaren aus dem Sumpf ziehen. Und wenn wir uns das noch so schön ausmalen, Leben im Einklang mit Gott gibt es nur durch das, was Jesus am Kreuz für mich und für dich getan hat. Nur er konnte das Gesetz Gottes ganz erfüllen, weil er ohne Sünde war und die ganze Strafe für unseren Ungehorsam auf sich genommen hat. Deshalb bleibt uns nur ein Weg zum Heil, dass wir unser ganzes Vertrauen auf Jesus Christus setzen und das annehmen, was er für uns getan hat, was keiner von uns jemals selber für sich tun könnte. Jesus Christus völlig vertrauen. Von ihm erwarten, dass er alles für unser ewiges Heil getan hat und ihm auch mein ganzes Leben anvertrauen, mit allen hellen und dunklen Seiten, mit allen Fragen, mit allen Wüstenzeiten, mit allen Schmerzen, mit all dem, ja, was überhaupt nicht klar ist, was überhaupt nicht verständlich ist. Ihm die Führung in meinem Leben ganz überlassen. Wie wichtig dein Vertrauen zu Jesus Christus für dein Leben ist, will ich an einem kleinen Zahlenbeispiel einmal deutlich machen. Christus ist die Zahl 1. Die Nummer 1. Stellen wir die 1 an die Spitze einer Zahl und fügen nach rechts hin eine beliebige Anzahl von Nullen hinzu, so wird die Summe immer größer. 10, 100.000, 10.000, 100.000, 1 Million und so weiter. Denn die 1 steht an der Spitze, die steht vorne. Setzen wir die Nullen nach links hin an, werden diese Nullen alle bedeutungslos bleiben. Null bleibt Null, auch wenn da 5, 10 oder 20 Nullen stehen. Es bleiben immer Nullen. Christus ist die Nummer 1. Wer ihn ans Ende stellt, bleibt eine hoffnungslose Null vor der 1. Wer ihn an die Spitze stellt, wird aufgewertet und wichtig, ganz wichtig. Nur durch eine enge Vertrauensbeziehung zu Jesus, wo er die Nummer 1 ist, bekommst du die richtige Bilanz für dein Leben und erfährst, wie Gott wirklich ist. Diese Tatsache hat zuerst einmal etwas Erschreckendes an sich. Denn wenn ich erfahre, und das war bei Paulus damals genauso, wenn ich erfahre, dass Gott gut ist, dann erst merke ich, wie sehr ich selbst von Gott entfernt bin. Unendlich weit von Gott entfernt bin. Und das meint die Bibel, wenn sie sagt, wir sind Sünder. Wenn ich in Jesus Christus, dem lebendigen Gott, begegne, erfahre ich, wie weit ich von ihm entfernt bin, dass ich ein Sünder bin. Wie gut tut es mir da, dass Gott wirklich gut ist. Dass Gott nicht nur selbst für sich gut ist, sondern gut ist, indem er für mich das Gute will. Das absolut Gute will. Denn in seiner Güte nimmt er die Schuld von mir. In seiner Güte nimmt er mir all das Schlechte weg. Er nimmt es mir weg. Ich muss es nicht selber wegräumen. In seiner Güte macht mich Jesus Christus vor Gott gerecht. Wenn im Mittelalter ein deutscher Kaiser gestorben war, wurde der schwere Sarg durch die Straßen der Stadt bis vor das verschlossene Portal des Doms getragen. Dann schlugen die Fürsten, die den Sarg begleiteten, an das Tor und riefen: Hier kommt der Kaiser des Heiligen Römischen Reichs deutscher Nation. Aus dem Innern des Doms kam die Antwort der Priester: Den kennen wir nicht. Dann riefen die Fürsten alle fürstlichen Titel des Kaisers, König von und was weiß ich, Fürst und Herzog von noch was, alles. Aber immer tönten die Stimmen aus dem Innern: Den kennen wir nicht. Schließlich riefen die Fürsten: Es kommt ein Sünder, der durch die Gnade Jesu Christi selig werden will. Da öffnete sich das Portal. Nur der Sünder kann hereingelassen und begnadigt werden. Jesus Christus stellt alles auf den Kopf. Selbst ein Kaiser muss anklopfen und um Einlass bitten. Vor Gott zählen weder Titel noch gute Werke. Egal, was du in deinem Leben an Gutem verbracht hast, das zählt alles nicht. Wenn nicht das eine stimmt, das Vertrauen zu Jesus. Vor Gott sind alle Menschen gleich. Nur als Sünder, der durch die Gnade von Jesus Christus gerecht gemacht ist, kann ich bei Gott hereingelassen und begnadigt werden. Und damit kommen wir zum Dritten. Lass dich mit Jesus unzertrennbar verbinden. Ich lese noch einmal die Verse 10 und 11. Ihn möchte ich erkennen und die Kraft seiner Auferstehung und die Gemeinschaft seiner Leiden und so seinem Tod gleichgestaltet werden, damit ich gelange zur Auferstehung von den Toten. Dieser Text hat schon manche theologische Diskussion hervorgerufen. Ja, zweifelt denn der Paulus etwa daran, dass er einmal auferstehen wird? Und warum verwendet Paulus in diesem Text ein Wort, welches sonst nirgendwo in der Bibel auftaucht? Er benutzt das Wort Ex Anastasis, und das heißt Herausauferstehung. Paulus gibt uns in diesem Brief auf ganz intime Weise weiter, wie er seine Beziehung zu Jesus gelebt hat. Ist doch toll, dass wir von Paulus erfahren, wie er seine Beziehung zu Jesus praktisch gelebt hat. Er wollte leben, wie Jesus auch gelebt hat. Hat Jesus gelitten? Dann möchte er auch leiden. Er möchte leiden, weil Jesus gelitten hat. Ist Jesus gestorben, dann möchte auch er für den Glauben sterben. Mensch, unglaublich. Stand Jesus von den Toten auf, dann möchte auch er das ebenfalls erleben. Paulus möchte Jesus in seiner Beziehung zu ihm immer ähnlicher werden. Er sagt, das alles ist nicht schlimm, weil es ja Jesus auch durchgemacht hat. Und wenn ich mit Jesus zusammen sein will, dann gehört das zu mir, zu meinem Leben. Dann ist das ein Teil von mir. Er möchte sich von ihm ganz mitnehmen lassen, bis er in der Ewigkeit für immer mit ihm vereint sein wird. Die Frage, die sich für dich und mich daraus ergibt, ist: Wie findet bei dir die Beziehung zu Jesus ihren Ausdruck? Es ist ein hartes Wort, was Paulus hier sagt. Weil Jesus gelitten hat, möchte ich auch leiden. Weil er gestorben ist, möchte ich auch sterben. Aber nicht, weil er Todesfreude hat, also dass er gerne sterben will, sondern weil er sagt, ich möchte wie Christus, mit Christus, bei Christus sein. Ganz nah bei Christus sein. Paulus schreibt, mein Wunsch ist es, Christus zu erkennen. Das ist interessant, das gleiche Wort wie ja, die Ehe mit jemandem vollziehen. Ja, erkennen. Ihn erkennen, das bedeutet, eine intensive, praktische, tägliche Gemeinschaft mit Christus zu haben und auf diesem Weg Christus so vertraut kennenzulernen, dass ich ihm immer ähnlicher werde. Paulus wünscht sich im Grunde genommen, dass das Leben von Jesus sich in ihm selbst, in seinem Leben wiederholt. Das wünscht er sich. Merkst du, wie zielstrebig, wie ungeteilt er auf das Finale zusteuert? Nur mit Christus, so wie Christus, bei Christus, nicht ohne ihn. Paulus ist hier ein ganz persönliches und klares Beispiel und Vorbild des Glaubens. Darum das vierte und letzte, der vierte und letzte Gedanke: arbeite mit ganzer Leidenschaft auf sein Ziel hin. Hören wir dazu noch einmal die Verse 12 und 13. Nicht, dass ich schon ergriffen habe oder schon vollkommen sei. Ich jage ihm aber nach, ob ich's wohl ergreifen könnte, weil ich von Christus Jesus ergriffen bin. Meine Brüder, ich schätze mich selbst noch nicht so ein, dass ich's ergriffen habe. Eins aber sage ich vergesse, was da hinten ist und strecke mich aus nach dem, was da vorne ist. Paulus fasst seine Gedanken zusammen. Ja, er will Christus ähnlich werden. Nein, er hat es noch nicht erreicht. Er macht es auch deutlich, bei aller Christusähnlichkeit werden wir nie den Zustand der Sündlosigkeit erreichen. Das ist ihm vollkommen klar. So einen Punkt, an dem es keinen weiteren Entwicklungsfortschritt mehr gäbe, der ist uns in der ganzen Bibel nicht genannt. Paulus macht damit auch deutlich, dass Zufriedenheit mit dem Ist-Zustand des Glaubens das Grab des Fortschritts, das Grab des Wachstums im Glauben ist. Ja, wenn alles schon ordentlich und gut so ist, dann kann sich nichts mehr entwickeln in deinem Leben. Aber das möchte ja Jesus nicht. Jesus möchte ja, dass du ihm ähnlicher werden willst. Paulus war ein Mann mit einer einzigen echten Leidenschaft. In diesem Punkt ähnelt er dem König David, der im Psalm 27, Vers 4 betet: Eines bitte ich vom Herrn, das hätte ich gerne, dass ich im Hause des Herrn bleiben könne mein Leben lang, zu schauen die schönen Gottesdienste des Herrn und seinen Tempel zu betrachten. Hast du schon mal darüber nachgedacht, so den ganzen Tag in der Kirche zu verbringen, Lobpreislieder singen, Bibel lesen und beten, sonst nichts? Wahnsinn, ne? Leidenschaftlich glauben, sehnst du dich auch danach? Leidenschaftlich auf die Ewigkeit hin leben. Leidenschaftlich in der Beziehung zu Jesus wachsen, seine Wundermacht zu erleben, sich ganz in allen Höhen und Tiefen des irdischen Lebens in ihm geborgen und gehalten wissen, trotz äußerem Leid und Schmerz. Und das kennt Paulus zur Genüge. Ganze Absätze hat er dazu geschrieben, was er alles durchgemacht hat. Wie macht es Paulus? Paulus macht es im Grunde ganz einfach. Aber jetzt Vorsicht, er vergisst die Vergangenheit. Er vergisst die Vergangenheit. Ich vergesse, was da hinten ist. Deine Sünden, die wollen dich täglich neu anklagen. Gib sie Jesus einmal ab. Aber dann lass sie auch los. Lass sie bei Jesus. Gib sie Jesus einmal ab. Und dann vergiss sie. Deine Fehltritte wollen dir immer aufs Neue klar machen, dass du nicht gut genug bist, dass du viel zu oft versagst. Leg sie Jesus wirklich alle hin und lass sie los. Dann vergiss sie. Deine Zweifel reden dir ein, dass du bestimmt nicht geeignet seist, an dieser oder jener Stelle in der Gemeinde Verantwortung zu übernehmen. Werf die Zweifel Jesus hin. Und dann vergiss sie. Schau allein auf das, was vor dir liegt, was Jesus vor dir ausbreitet. Was liegt denn vor dir? Ich verrate dir: ein spannendes Leben als Kind Gottes. Ein super spannendes Leben als Kind Gottes, in der Vollmacht des Heiligen Geistes. Da gibt es nie Vorschuss, sondern es gibt immer die Hauptmahlzeit. Volle Kanne. Lasst uns nochmal auf die eingangs skizzierten Sportereignisse zurückkommen. So etwas wie eine Leichtathletikmeisterschaft kannte Paulus damals im alten Rom auch schon. Er war ja in Rom gefangen, als er diesen Brief geschrieben hat, und deswegen hat er das auch vor Augen gehabt. Und so nimmt Paulus das zum Bild in Vers 14. Ich jage nach dem vorgesteckten Ziel, dem Siegespreis der himmlischen Berufung Gottes in Christus Jesus. Damit beschreibt Paulus seine Leidenschaft, mit der er seinen Glauben leben möchte. Ich jage dem nach. Das heißt nicht, ich muss jetzt was tun, damit ich da hinkomme, sondern das heißt, ich möchte nichts anderes als so schnell wie möglich da sein. Dahinter steckt nicht die Aussage, ich muss kämpfen bis zum Schluss, in der Hoffnung, dass es dann auch noch irgendwie reicht. Paulus setzt sich ganz und gar dafür ein, dass er seiner Berufung gemäß sein Leben gestalten kann. Diese Berufung beinhaltet alle Ziele, die Gott mit uns hatte, als er uns gerettet hat. Dazu gehört unsere Erlösung, die Gleichheit mit Christus, die gemeinsame Erbschaft mit Christus, eine Heimat im Himmel und viele weitere unzählbare geistliche Segnungen, die Jesus für uns bereithält. Das ist alles schon drin im Preis. Das ist nicht das, was du erst erkämpfen musst. Dem vorgesteckten Ziel nachjagen heißt keinesfalls doch irgendwie selber dafür sorgen, dass es mit der ewigen Seligkeit klappt. Dafür hat Jesus tatsächlich alles getan. Aber es bedeutet, leidenschaftlich mit und für Jesus zu leben. Leidenschaftlich in deiner persönlichen Beziehung zu ihm wachsen und ihm ähnlicher werden wollen. Dass das gelingen kann, schenkt er selber. Und zwar so, dass du am Ende nur darüber staunen kannst. Wie echte Leidenschaft aussieht, das können wir in der Tat bei unseren Athleten sehen, die bei der Leichtathletik-EM in diesen Tagen wirklich alles geben. Ich habe mir Gedanken darüber gemacht, Mensch, dieser Hammerwerfer, der da jetzt diese Medaille gewonnen hat, liebe Zeit, der hat jahrelang jeden Tag nur Hammer geworfen, damit er einen einzigen Wurf am Ende hundertprozentig hinkriegt. Einen einzigen. Da arbeitet der Jahre drauf hin. Unglaublich. Das ist eine Sache von Sekunden. Eine Sache von Sekunden, da ist es vorbei. Leidenschaft. Das hat was mit Leidenschaft zu tun. Für diesen einen super spannenden Moment, in dem der Hammer, der Speer, der Diskus geworfen wird, in dem der Weitsprung, der Hochsprung oder der Sprint ausgeführt wird, in dem die Welt auf sie schaut, in dem sie vielleicht die Medaille gewinnen, bereiten sie sich jahrelang leidenschaftlich vor. Jesus möchte, dass dein Herz in seiner Disziplin, im festen Vertrauen auf ihn glänzt. Glänzt vor Leidenschaft. Dass dein ganzes Leben auf ihn ausgerichtet ist, damit du beim großen Finale in seiner Ewigkeit ganz in der Mitte dabei bist. Nachdem er alles vorbereitet hat, kommt es jetzt nur noch auf deine ungeteilte Leidenschaft für Jesus an. Dass du ihm gleich werden möchtest. Möchtest, dass es dir Freude macht, ihm gleich zu werden. Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.